Teil unserer Predigtreihe über die Bergpredigt. Ich habe heute nochmal geguckt. Wir hatten tatsächlich 3 Predigtreihen über die längste Predigt der Bibel, nämlich die Bergpredigt, nicht wahr? Und ich glaube, wir haben angefangen am 17. September. Das war unsere allererste Predigtreihe, die 8 Türen zum Glück über die Seligpreisung. Dann haben wir Jesu neue Regeln, das glaube ich waren 5 Teile. Und jetzt haben wir die 3. Predigtreihe, und zwar Jesu Herzschlag, 7 Teile. Und die letzten 3 Teile habe ich nicht gepredigt, sondern haben unsere, wusstet ihr, dass ich der glücklichste Pastor bin in ganz Deutschland? Wir haben in unserem Predigerteam 4 Frauen. Ist das nicht toll? Ja, wir hatten einen internationalen Frauentag. Ist das nicht ein Applaus wert? Amen. Amen. Ja, ich weiß, ihr traut euch nicht zu klatschen, weil ich bin der meistgehasste Pastor in ganz Deutschland, weil ich Frauen predigen lasse. Ne? Nicht wahr? So, aber ich tue es von ganzem Herzen. Amen. All die blauen Flecken bin ich stolz für. Und wir haben so großartige Predigerinnen und Prediger. Und sie haben gepredigt über von Herzen beten. Ja? Schwester Johanna über The Secret Place, unvergessliche Botschaft, Bruder Winston über das Gebet, das uns zum Herzen des Vaters bringt, und dann Christine, die hat übrigens auch Geburtstag, aber ganz, ganz krank, grüßt sie mal über Gebet, das den Himmel auf Erden bringt. Großartige Botschaften, könnt ihr gerne nochmal nachhören. Und heute werde ich über einen ganz, ganz schwierigen Vers predigen, einer der meist missverstandensten und meist missbrauchtesten Verse, das ist gar kein deutsches Wort. Und deswegen brauchen wir Hilfe vom Himmel und wir beten nochmal, bevor wir Gottes Wort hören. Vater Gott, wir danken dir auch für die schwierigen Verse. Wir danken dir auch für die, die wir kaum verstehen. Und wir beten, gib uns deinen Heiligen Geist, dass du uns heute hilfst, dein Wort besser zu verstehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir werden heute sprechen über das beste Denken. Gott hat uns den Sinn Christi gegeben. Amen. Wir dürfen denken wie Jesus. Und wir werden heute über die Kraft des Denkens sprechen, wie wir das Beste denken. Wir lesen aus der Bergpredigt aus Gottes Wort, Jesu Worte, Matthäus 7, Abvers 1. Und Jesus spricht, urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Oder Luther übersetzt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn so wie ihr jetzt andere richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Und mit dem Maßstab, mit dem ihr an andere, den ihr an andere anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei hast du selbst einen Balken im Auge. Du Heuchler! Wieder so ganz nette Predigt von Jesus, ne? Du Heuchler! Entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Werft, was heilig ist, nicht den Hunden hin. Sie werden euch angreifen und in Stücke reißen. Und werft eure Perlen nicht vor die Säue. Sie werden die Perlen nur zertreten. Das ist Gottes Wort. Amen. Wow, was für ein beliebter Vers. Alle meine postmodernen Freunde, alle meine atheistischen Freunde lieben diesen Vers. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wer die Bibel nicht liest, erkennt mindestens diesen Vers. Viele Christen lieben diesen Vers auch und zitieren ihn oft. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und dieser Vers ist so ein Ausdruck oder kann so zitiert werden als Ausdruck unserer Gesellschaft von heute. Wir leben ja in der Postmoderne. Richte mich nicht. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ich kann glauben und lassen, was ich will. Ich kann sagen, was ich will. Richte mich nicht nie. Alles ist erlaubt. Keiner hat das Recht, mich zu beurteilen. Keiner hat das Recht, mich zu korrigieren, und schon gar nicht du. Und es gibt keine Wahrheit. Es gibt keine Lüge. Es gibt kein Falsch. Es gibt kein Richtig. alles ist okay und alles ist zu tolerieren. Ich würde sogar sagen, das ist einer der Leitverse, der benutzt werden kann für unsere Postmoderne. Und ja, dieser Vers fühlt sich so gut an, nicht wahr? Denn wer von uns ist noch nicht zu Unrecht verurteilt worden, ne? An den Pranger gestellt worden, ne? Wo alle mit dem Finger auf dich gezeigt haben, wo alle gesagt haben, du bist schuld, wir haben es alle erlebt, wir waren alle schon mal da und eigentlich fühlt sich dieser Vers so gut an. Ne? Jawohl, Jesus sagt, wir sollen nicht richten, wir sollen nicht verurteilen, nicht wahr? Und das ist, glaube ich, der Nummer eins Grund, warum Menschen nicht mehr die Kirche besuchen. Der Nummer eins Grund, warum Menschen nicht mehr in die Kirche gehen, denn wer sind die, die am härtesten verurteilen, die am härtesten richten? Das sind meistens die Christen, nicht wahr? Dafür sind die Christen bekannt. Gab mal eine Umfrage in den USA, was denken Menschen über Christen in den USA? Christen, das sind die, die die Homosexuellen hassen, nicht wahr? Dafür sind Christen bekannt, dass sie engstirnig sind, dass sie hartherzige Menschen sind und dass sie zerbrochene Menschen, gescheiterte Menschen verurteilen und ihr Urteil schon gefällt haben. Aber lass uns noch mal nachdenken, ist das wirklich das, was Jesus hier sagen will? Und ohne Zweifel ist es falsch, Menschen zu verurteilen aufgrund von Vorurteilen. Aber ist es wirklich das, was Jesus hier sagen will? Ist es wirklich, dass wir durch dieses Leben navigieren, ohne Unterscheidung der Geister, ohne Beurteilung, ohne Orientierung? Sollen wir uns kein Urteil mal mehr erlauben? Das wäre natürlich toll in der Schule, nicht wahr? Wenn deine Lehrer nicht mehr deine Arbeiten korrigieren dürften. Ich muss gerade lachen, weil meine Tochter ist in so einer ganz progressive Grundschule. Das war auch wirklich eine ganz großartige Lehre. Wir liebten sie alle. Und sie hat gesagt, alle meine Kinder, ich liebe alle meine Kinder. Und das hörst du natürlich gerne als Vater. Ne? Oh, die Lehrerin liebt meine Tochter. Und ach, Herr Warnschaffi, ihre Tochter ist so begabt und so kreativ. Aber ich korrigiere keine Rechtschreibfehler mehr. Sie können schreiben, was Sie wollen, es wird nicht mehr korrigiert. Und dann habe ich auch die wunderbaren Poeme und Gedichte meiner Tochter gelesen. Großartige Meisterwerke, nur vieles habe ich nicht verstanden, weil ihre Rechtschreibung war eine Katastrophe. Und dann kam sie dann in der 5. Klasse, kam sie ins Gymnasium und dann kam der Schock, denn da im Gymnasium wurde dann auf einmal Rechtschreibung korrigiert, da wurden sogar Arbeiten beurteilt, da wurde sogar geurteilt, ob man ins nächste Schuljahr versetzt werden wird. Wow, heißt, ist es wirklich das, was Jesus mit diesem Vers meint? Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet? Oder, das ist auch wie so ganz klassisch für unsere Postmoderne, ich tue nur das, was ich fühle. Wenn ich mich gut fühle, ich tue es. Wenn ich mich schlecht fühle, nein, das tue ich nicht. Und heute fühle ich mich mal gut, nicht recht auf der rechten Spur zu fahren, sondern auf der linken Spur. Das ist ja heute eine wunderbare Gelegenheit. Und dann kommt der Straßenpolizist, die Verkehrskontrolle, und dann kriegst du ein Ticket. Ne? Und dann hast du, nein, Herr Kommissar, ich habe gelesen, richtet nicht, damit Sie nicht gerichtet werden. Und dann wird der Polizist nur so gelangweilt lächeln. Und dann kriegst du trotzdem dein Ticket, nicht wahr? Ist es denn wirklich das, was Jesus hier sagt? Oder wir leben in einer Kultur der absoluten Freiheit, der sexuellen Freiheit. Jeder kann zu jeder Zeit mit jedem, ganz egal wer, Sex haben, ist total liberal. Aber wie, wenn ich das mal fragen darf, wie wäre es, wenn du sehen würdest, jemand hat Sex mit einer 12-Jährigen? Oder diese 12-Jährige wäre vielleicht sogar deine Tochter? Ist es dann erlaubt zu sagen, ich beurteile das, das ist falsch? Ist es dann nicht sogar imperativ, dass wir aufstehen und Kinder schützen und das Schlechte verurteilen? Ist es wirklich das, was Jesus hier meint? Richtet nicht, alles ist erlaubt. Und ich meine nicht. Ich habe letzte Woche eine E-Mail bekommen, vielleicht habt ihr es auch im Generalanzeiger gelesen, dass unser Vermieter Pater Löwenstein, den ich übrigens über alles schätze. Ich liebe diesen Mann. 3 Stunden Kölsch bei mir in der Küche und theologische Gespräche über das Abendmahl. Unglaublich. Also ich liebe diesen Mann. Und er hat einen Aufruf gestartet in den Generalanzeiger diese Woche und hat gesagt, wir haben die Geschichte dieses Aloysius-Kolleg, wir haben das nochmal durchgegangen, viele Hunderte von Kindern sind an diesem Ort. Es ist ein Ort des, eigentlich ist dieser Ort ein Ort des Leidens. Denn Kinder missbraucht und Schüler missbraucht, Schülerinnen haben Unendliches gelitten. Und er hat einen Aufruf gestartet, weil dieser Pater, also aus seinem eigenen Orden, aus seiner eigenen Kirche, hat vor 13 Jahren nicht nur Schüler, sondern auch darüber hinaus eine Jugendarbeit gehabt. Und hat einen Aufruf gesagt und hat Aufruf gemacht im Generalanzeiger, wer missbraucht worden ist, wir wissen, dass ihr schweigt. Wir wissen, dass ihr missbraucht worden seid und ihr schweigt. Warum? Weil niemand euch geglaubt hat. Und wir möchten gern, dass ihr euch meldet. Zwar ist dieser Pater jetzt schon verstorben, der das getan hat, aber Pater Löwenstein hat gesagt, wir machen es trotzdem, weil wir möchten, dass alle, die missbraucht worden sind, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Eventuell sogar Zahlungen aus der katholischen Kirche. Also er hat sich praktisch seiner eigenen Kirche geschadet, aber aus einem tiefen Bedürfnis zu urteilen. Das war dämonisch, das war schlecht, dass Kindern, dass Kleinen Gewalt angetan worden ist, Missbrauch zugefügt worden ist. Ich habe mich letztens mit einem Producer, einem Filmproducer unterhalten, auch über Postmoderne, auch gibt es Wahrheit, gibt es Lüge. Und er sagt, es gibt keine Wahrheit, Mario, es gibt keine Lüge, alles ist wahr, alles ist falsch, gibt keinen Maßstab. Und hinterher, ist immer so blöd, ne? Hinterher fällt mir mal ein, was ich hätte antworten müssen. Ne? Aber ich find, deswegen unterhalte ich mich so gerne mit Muslimen, ich unterhalte mich so gerne mit Ungläubigen, weil das regt mein Denken an. Und ich habe gedacht, wow, das hätte sie ihm sagen sollen, weil wir haben im Moment eine Situation, wo wir KI haben. Wisst ihr was KI? Künstliche Intelligenz. Du kannst jetzt Videos produzieren und dann kann gestochen scharf, kann Olaf Scholz Putin den Krieg erklären. Der Wahnsinn. Und du wirst es nicht merken. Du wirst es nicht, ob es Wahrheit oder Fälschung ist. Das könnte er aber. Und dann ist schon wichtig, was Wahrheit und was Lüge ist. Oder jetzt demnächst wird es sogar möglich sein, dass du einen Telefonanruf bekommst mit der originalen, mit der kopierten Stimme von deiner Tochter, die sagt, Mama, mein Telefon wurde gestohlen. Ich kann gerade Überweisungen nicht tätigen, kannst du mir mal 5.000 Euro überweisen? Das kann man heute machen. Und du denkst, du hast mit deiner Tochter gesprochen. Wir leben in einer Zeit, wo es total wichtig ist, zu urteilen, ist das wirklich das, was Jesus hier gesagt hat? Und ihr wisst schon die Antwort, nein. Es ist total wichtig, dass wir richtig, dass wir exzellent, dass wir haarscharf urteilen, denn wir brauchen Orientierung in einer orientierungslosen Zeit. Und ich habe 3 Werkzeuge für euch, wie wir solche schwierigen Bibelstellen, und die Bibel ist voller schwieriger Bibelstellen, ich hoffe ja, dass im Himmel dann noch ganz, wir haben eine Ewigkeit Zeit im Himmel, ne, dass ganz viele Bibelstunden noch gibt, weil ich habe noch so viel nicht verstanden aus der Bibel, da habe ich noch so viele Fragen. Aber ich habe so 3 Werkzeuge für euch. Könnt ihr auch in euren Predigtnotizen, die sind da auch auf dem Ständer, könnt ihr euch das nochmal mit nach Hause nehmen. 3 Werkzeuge, wie wir schwierige Bibelstellen besser verstehen. Nummer 1, reiße niemals Verse aus dem Zusammenhang, sondern lies immer, und ich weiß, Bibellesen ist für manche nicht so der Hit, aber gerade bei solchen schwierigen Stellen, lies, was im Kapitel vorher steht und lies, was danach ist. Nummer 1. Nummer 2, die Bibel erklärt sich selbst. Einer der größten Tipps, die Martin Luther uns gegeben hat. Die Bibel erklärt sich selbst. Wer ein Fan ist von Bibelübersetzungen, die modern sind, gute Nachricht oder Hoffnung für alle, die sind wirklich sehr gut, weil man sie leicht lesen kann. Ich nenne sie immer die McDonald-Bibel, ne? Die geht so schön runter. Aber du bist immer, der Nachteil ist, du bist immer auf die Erklärung des Übersetzers angewiesen. Deswegen habe ich glückselig, wer die Elberfelder hat, Amen, Preis dem Herrn, der hat das, dass am nächsten dran ist. Aber die Bibel, wenn du nicht dir unbedingt immer die Bibel von anderen Menschen, deren Theologie du nicht kennst, und das ist bei YouTube ja ganz schwierig im Moment, wenn du nicht da abhängig sein willst von dem Urteil anderer Menschen, lies die Bibel. Und bei mir, preis dem Herrn, Elberfelder, stehen bei mir manchmal so ganz viele kleine Bibelstellen am Rand. Ich weiß nicht, ob du das auch hast. In anderen Bibeln ist das auch drin. Das nennt man sogenannte Parallelstellen. Das heißt, bei jedem Vers oder jedem Wort sogar steht ein kleiner Buchstaben. Und dann kannst du am Rand gucken und dann steht da eine Parallelstelle. Und die hilft dir, dieses Werkzeug zu benutzen. Die Bibel erklärt sich selbst. Wenn du einen Vers nicht verstehst, lese einen anderen Vers, der dieses Thema noch mal besser erklärt. Das heißt, Nummer 1, reiße Verse nicht aus dem Zusammenhang. Nummer 2, die Bibel erklärt sich selbst. Und Nummer 3, das hat meine Mama immer gesagt, ne, sei nicht Hörer des Wortes allein, sei Täter des Wortes. Ne? Meine Mama hat immer gesagt, du musst lernen, Junge. Ne, das sagt jede Mutter zu ihrem Sohn, ne, bis es dir in Fleisch und Blut übergeht. Ne? Das hört sich immer für mich so brutal an. Ne? Aber du musst nicht nur intellektuell lernen, schon gar nicht dieses Buch, lass es, setz es um in die Praxis. Dann wirst du die Bibel besser verstehen. Und das heißt, drei Werkzeuge, reiße Verse nicht aus dem Zusammenhang, die Bibel erklärt sich selbst und sei nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes. Das heißt, machen wir das mal mit diesem schwierigen Vers. Matthäus 7, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Sagt Jesus hier wirklich, es gibt kein falsch und richtig, sagt Jesus hier wirklich, wir sollen überhaupt keine Kontrolle, keine Urteil, keine Beurteilung haben in unserem Leben, dann lesen wir mal das Kapitel, was vor Matthäus 7 ist. Und vor Matthäus 7 ist Kapitel, einer hat es gewusst, genau, das war jetzt keine schwierige Frage. Vor Kapitel 7 ist Kapitel 6, Amen. Das heißt, und was steht da? Da steht etwas, wo Jesus ein Lieblingswort hat. Du Heuchler. War heute übrigens auch wieder. Das ist nicht nett, oder? Wenn Jesus zu mir sagt, du Heuchler, wäre ich ein bisschen traurig. Nicht wahr? Und Jesus lehrt hier die ganze Zeit, Matthäus 6, 1 bis 4, richtiges Almosen geben. Gib so, dass nicht andere dich sehen. Nicht so wie die Heuchler. Mach's nicht wie die Heuchler, die gesehen werden wollen, wie viel sie gespendet haben. Dann Matthäus 6, Vers 5 bis 15. Bete at the secret place. Johanna, wer die Predigt nicht gehört hat, hör sie nochmal nach. Schließ deine Kammer zu, damit niemand dich sieht. Mach's nicht wie die Heuchler, die auf den Plätzen beten, gesehen werden wollen. Die haben ihren Lohn dahin. Matthäus 6, Vers 16 bis 18. Faste richtig. Mach's nicht wie die Heuchler. Oh, guckt alle her, ich faste. Ne? Sondern schminke dich, öle dein Gesicht. Sei fröhlich, faste fröhlich. Das ist der Kontext. Aber jemand zu sagen, du Heuchler, ist das nicht eine Beurteilung? Ich glaube schon. Ist das, was Jesus sagt? Du sollst nicht unterscheiden, wer ist ein Heuchler, wer ist ein Aufrichtiger. Oder dann, was steht nach dem Vers in Matthäus 7, Vers 15? Da warnt Jesus vor falschen Propheten. Wow, was sind falsche Propheten? Wie kann man falsche Propheten erkennen? Die tragen übrigens kein Schild um den Hals und sagen, hallo, Achtung, ich bin falscher Prophet, die sagen nämlich meistens, ich bin der Wahre, nicht wahr? Das ist das Problem mit dem falschen Propheten, die haben das nicht auf der Stirn geschrieben. Du musst es selber erkennen. Übrigens, wer nächsten Sonntag zum Gottesdienst kommen will, das ist das Thema. Wie kann man falsche Propheten erkennen, nicht wahr? Das heißt, ist das wirklich, was Jesus sagt, du sollst nicht unterscheiden? Ich glaube nicht. Oder der letzte Vers unserer Lesung heute, Vers 6, werft das, was heilig ist, nicht den Hunden hin und gibt die Perlen nicht vor die Säue. Wow, Jesus, das ist nicht höflich. Man sagt zum Menschen nicht, du Hund oder du Sau. Das heißt also, was Jesus hier nicht sagt, ist, du sollst ein Leben leben ohne weise Unterscheidung der Geister. Jesus lehrt hier nicht, dass wir in unserer Familie mit unseren Kindern keine Korrektur mehr haben. Meine Kinder können machen, was sie wollen. Nein, das heißt es nicht. Sondern was Jesus sagt ist, urteile exzellent. Hab ein weises Urteilsvermögen. Aber urteile nicht schlecht. Urteile nicht unprofessionell. Und das ist der letzte Teil meiner Botschaft. Wie können wir richtig beurteilen? Vier wichtige Ratschläge über Beurteilung und Orientierung im Alltag. Nummer eins. Das gibt Jesus uns den Ratschlag. Beurteile Menschen nicht oberflächlich. Und das sagt er in Johannes 7, Vers 24. Richtet nicht nach dem äußeren Schein, sondern urteilt gerecht. Hä? Ich dachte, er hätte gerade gesagt, wir sollen gar nicht urteilen. Wir sollen kein Urteil bilden. Hier sagt er, urteilt gerecht. Ja, du sollst nicht oberflächlich urteilen. Du sollst gerecht urteilen. Als ICB träume ich von einer Gemeinde, dass wir Menschen nicht nach dem Äußeren beurteilen. Wäre das nicht toll? Dass Menschen hereinkommen und sie sind vielleicht, sie riechen nicht so schön wie du heute mit deinem Eau de Toilette, sondern sie haben vielleicht keinen Platz, wo sie sich waschen können. Sie kommen vielleicht auch gerade von der Straße. Weißt du, ich habe viele Obdachlose kennengelernt in meinem Leben. Weißt du, was ich mir zur Gewohnheit gemacht habe? Ich habe immer versucht, Interesse zu zeigen. Natürlich erzählen die nicht sofort ihre ganze Geschichte. Aber ich habe Leute kennengelernt, das waren Professoren. Das waren Betriebsleiter. Die haben für mehr Menschen Verantwortung getragen als ich. Und dann haben sie mir erzählt, das sagen sie nicht sofort, das sagen sie erst, wenn sie Vertrauen haben. Dann haben sie erzählt, meine Frau, meine Kinder sind im Autounfall ums Leben gekommen. Dann habe ich angefangen zu trinken, ich habe angefangen Drogen zu nehmen. Dann habe ich irgendwann meine Wohnung verloren und dann bin ich irgendwann hier. Hochintelligente Menschen. Jesus sagt, beurteile Menschen nicht nach dem Äußeren. Beurteile nicht schlecht. Beurteile nicht oberflächlich. Letztens habe ich eine super Anekdote gelesen von einer Gemeinde, da war der Pastor 15 Jahre Pastor und dann kam der Tag, wo er den neuen Pastor vorstellen wollte. Und alle waren schon ganz gespannt. Alle haben sich so ein bisschen rausgeputzt, so wie ich heute. Ne? Der neue Pastor kommt, nicht wahr? Kamen sie alle ganz frisiert und duftend zur Gemeinde. Und dann an diesem besonderen Tag sitzt ein Obdachloser vor der Tür. Das ist noch nie passiert. Und er hat dann, während die Leute durch die Tür kamen, ne, ist auch psychologisch ein bisschen trickreich, hat seinen Hut, haben sie eine kleine Spende. Und die meisten sind so, ist hier jemand? Ne? Einfach so vorbeigegangen. Andere waren so ein bisschen ärgerlich. Hey, heute ist ein besonderer Tag. Heute kommt unser neuer Pastor. Kannst du nicht woanders betteln gehen? Ein bisschen unhöflich. Alle sitzen, der Gottesdienst geht los. Der alte Pastor geht ans Pult und sagt, liebe Gemeinde, heute ist der große Tag. Ich habe heute meinen letzten Arbeitstag und ich stelle euch den neuen Pastor der eurer Gemeinde vor. Alle ganz aufgeregt schauen sich um. Und wer kommt den Gang entlang? Der Bettler. Das ist Professor Dr. So und so, ne? Doktor der Theologie. Nicht wahr? Und er hatte sich verkleidet als Bettler und hat dann seine erste Predigt gehalten. Und dann hat er nämlich gepredigt über das Wort, ich war krank, ihr habt mich nicht besucht, ne? Ich war hungrig, ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Da wussten die schon, aha, wo es lang geht mit dem Pastor. Nicht wahr? Deswegen, Jesus sagt, beurteile niemals nach dem Äußeren. Als ich Pastor einer anderen Kirche war, da kam mal ein evangelischer Pfarrer. Und der hat es drauf gehabt. Der hat eine sogenannte Geistesgabe der Erkenntnis gehabt. Vielleicht habt ihr es schon mal gelesen. Und er konnte dir in die Augen schauen und er konnte dein Herz lesen. Er konnte dir deine Gedanken lesen. Und unsere Teenies, die waren begeistert. Und ich sage, Mario, wow, ein evangelischer Pfarrer, der hat die Gabe der Erkenntnis, der kann alle meine Geheimnisse aus meinem Herzen lesen. Nur ich habe eine andere Geistesgabe. Und dafür habe ich gebetet, dafür kannst du übrigens auch beten. Das ist die Geistesgabe der Geisterunterscheidung. Ja, das ist so eine ganz kleine rote, grüne Lampe und die leuchtet manchmal, wenn ich mit Leuten zusammen bin. Aber nicht wie so ein Scheinwerfer, ne, sondern so ganz dünn leuchtet. Du kannst es übergehen. Und manchmal geht bei mir so ein bisschen eine rote Lampe an. Und so war das auch bei diesem evangelischen Pfarrer. Und dann rief mich mal so eine Mutter an und sagte, oh, der ist ja so toll, der betet mit unseren Kindern. Ne, morgens um 6, da liegt man Junge normalerweise im Bett, ne, dann machen die schon stille Zeit, Ruhe. Aber jetzt will er mit meinem Sohn, 16 Jahre alt, nach Paris, allein. Rote Lampe. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe gebetet, natürlich habe ich gebetet. Und dann habe ich meinen Kollegen angerufen in der Stadt, wo der herkam, dieser evangelische Pfarrer. Und er sagte, ja, das darf ich dir eigentlich nicht sagen. Ne? Aber der hat seinen Job verloren, weil er minderjährige Jungen zum Sex verführt hat. Deswegen hat er seinen Job verloren. Dann habe ich ihn eingeladen zum Tee. Dann habe ich ihn gefragt, na, hast du ein Problem mit Sexualität mit minderjährigen Jungen? Und da hättet ihr mal Dämonen sehen können in einem evangelischen Pfarrer. Amen. Das heißt also, das ist auch die andere Seite der Medaille. Wir sollen exakt urteilen lernen. Nicht nach dem Äußeren, weder hui noch fui, sondern lerne mit dem Heiligen Geist Orientierung in deinem Alltag. Und bete, Gott, gib mir die Gabe der Geistesunterscheidung, dass ich mit aufrichtigen Menschen zusammenkomme, mit denen ich Geschäfte machen will, mit denen ich Freundschaft, mit denen ich sogar eine Ehe beginne. Die wichtigste Entscheidung nach meine Entscheidung mit Jesus ist wichtig, dass wir exzellent beurteilen. Nummer 2. Paulus lehrt uns, beurteile nicht heuchlerisch. Was bedeutet es, heuchlerisch zu urteilen? Römer Kapitel 2, Vers 1. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch. Jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, denn du, den du richtest, tust dasselbe. Wow. Das heißt, wenn ich jemanden verurteile in einer Sache, wo ich selber eine Baustelle habe, dann wird mein Urteil nicht korrekt sein. Dann wird es mir so gehen wie dem Kollegen mit dem Balken im Auge. Ne? Ich sehe zwar den Splitter, aber ich kann nichts machen, weil ich habe selber einen Balken im Auge. Nicht wahr? Und dann kommt ein seelsorgerliches Wort, 3 Verse später, Römerbrief 2, 4. Das ist sehr wichtig. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut? Spürst du die Liebe, mit der Paulus hier schreibt? Und weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leitet? Weißt du, ich habe etwas erfahren in meinem Leben. Bin ja schon ein paar Jahre auf diesem Planeten. Wenn Christen so ganz hart urteilen über andere, dann ist es meistens ein Problem, was sie selber haben. Ich nenne das Balken-Splitter-Theorie. Wenn ihr so ganz hart gegen andere ins Urteil geht. Letztens haben wir uns noch darüber unterhalten. So wenn so katholische Priester so ganz stark gegen Geschiedene, haben aber selber Kinder missbraucht. Und das ist wichtig, wenn wir beurteilen wollen, dass wir immer vom Kreuz kommen. Dass wir immer diesen Schock der Sündenüberführung erlebt haben. Wer selber nicht vor dem Kreuz gekniet hat und diesen Schock erlebt hat, Gott, ist das wirklich wahr? Du liebst wirklich mich? Du kennst mich durch und durch, alle meine Schuld, die ich auf mich geladen habe, du hast mir wirklich vergeben. Wer diese Gnade nicht erfahren hat, der kann auch nicht andere beurteilen. Nur gebrochen. Nur die vor dem Kreuz gekniet haben, die sollten in der Kirche andere Leute beraten. Nur die selber den Zerbruch in einer Scheidung oder in einem Zerbruch selber erlebt haben, die können auch andere kompetent beraten. Das heißt, beurteile nicht heuchlerisch. Nummer drei, wir versuchen nicht, Ungläubige zu Christen umzuerziehen. Machen wir nicht. Das sagt Paulus, 1. Korinther 5, Vers 12, denn was habe ich zu richten, die da draußen sind, richtet ihr nicht, die da drinnen sind. So sollen wir richten, ja oder nein? Beides, ja und nein. Ich richte nur die, die in der Familie sind. So habe ich das immer gemacht. Ne, wenn ich einen Anruf wieder von meiner Direktorin damals in der Grundschule, ne, mein Sohn, jetzt ist er Kriminalkommissar, früher war der größte Gangster. Ne, schon wieder, Herr Bartschoppe, die Toiletten sind schon wieder verstopft. Ihr Sohn. Da habe ich dann gesagt, oh, mein Sohn kann machen, was er will. Ne, ich komme nicht. Natürlich bin ich gekommen. Und dann gab es natürlich zu Hause auch einen Donnerwetter, ist ja klar. Aber ich bin doch nicht der, der andere Kinder erzieht. Das waren Kinder anderer Eltern. Und so machen wir das als Kirche auch. Das ist das, was Paulus sagt. Wenn wir Menschen hineintaufen, ne, dann gibt es erstmal ein Gespräch. Nicht wahr? Und dann wird erstmal erklärt. Das ist gar nicht so einfach mit der Nachfolge Jesu. Eigentlich unmöglich. Aber wir versuchen es. Ne? Deswegen ist es nicht so einfach, Mitglied zu werden. Ich habe jetzt ein neues Vorbild, das ist der Herr Abadir von der Synagogengemeinde in Koblenz. Der sagt immer, Herr Warnschaffe, wenn einer Mitglied werden will bei uns in der Synagogengemeinde, den schicke ich 8-mal nach Hause. Wenn er 9. Mal kommt, dann überlege ich mir das nochmal. Nicht wahr? Das ist nicht so einfach, Mitglied zu werden, weil in der Familie, da ermutigen wir uns zum Guten. Aber die draußen sind, die versuchen wir nicht umzuerziehen. Weil es gibt nämlich nur einen, der Leben verändern kann. Den kennst du auch. Das ist Jesus Christus. Amen. Ich kann nämlich Menschen nicht verändern. Habe ich schon längst aufgegeben. Aber ich kann Menschen zu Jesus bringen, der Menschen verändert. Deswegen erziehen wir nicht Menschen um zu Christen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir bringen sie zu Jesus und er kann sie verändern. Amen. Und der letzte Punkt. In der Familie helfen wir immer, dass Menschen, die gebrochen sind, wieder auf die Beine kommen. Wir verurteilen niemanden in der falschen Weise, sondern wir helfen Menschen durch Liebe und durch Geduld. Das heißt, wir haben drei grobe Regeln. Nur damit ihr mal so einen Vorgeschmack bekommt, was die Regeln sind als Mitglied im ICB. Nummer eins. Wenn Brüder oder Schwestern Fehler machen, dann werden wir niemals Menschen bloßstellen. Niemals vor die Gemeinde stellen und sagen, oh, hier siehst du mal, was er falsch gemacht hat und dann aus der Gemeinde rausschmeißen. Sondern Nummer eins, wir reden nicht schlecht über unseren Bruder oder unsere Schwester. Nicht hinterm Rücken, nicht öffentlich. Das ist das achte Gebot. Du sollst kein Falschzeugnis reden, wider deinem Nächsten. Wie sollen wir Menschen ermutigen zum Guten? Weil wir machen alle Fehler. Wir sind alle in der Firma. Willkommen im Team. Matthäus 18, Vers 15 bis 17 sagt es uns. Wir tun das erstmal unter vier Augen. Wir gehen hin und sprechen. Und wenn das keine Frucht bringt, dann holen wir uns einen Mediator. Dann holen wir uns jemanden dazu, der vermittelt. Ja. Wie im ICB, da korrigiert ihr einander. Ja, weil wir Familie sind, weil wir ein Team sind. Das ist so wie bei der Fußballmannschaft. Ja. Da ermutigen wir uns zum Guten, denn wir wollen in die Champions League. Ja, haben wir. Ja, das ist natürlich nicht die, sondern wir wollen vorwärts kommen. Wir wollen tatsächlich uns gegenseitig ermutigen, auch Jesus besser zu folgen, aber nicht, indem wir andere degradieren, bloßstellen, demütigen. Regel Nummer zwei im ICB, keine religiöse Manipulation. Wir sind nicht berufen, unsere Geschwister zu zwingen. Gottesdienstbesuch, Mitarbeit, Spenden ist freiwillig. Wenn wir einander ermahnen, tun wir es im Geist der Sanftmut. Galater 6, Vers 1. Und manchmal geschieht es tatsächlich, dass es auch mal kracht in der Gemeinde. Willkommen in der Gemeinde. Dann 1. Thessalonicher 5, Vers 14, 15, Böses vergelten wir nicht mit Bösem. Wir werden nicht vergelten. Und streiten tun wir uns fröhlich. Amen. Ja, so wie, das geht auch von deiner Ehe. Aber es gibt zwei Arten von Streit. Streit, der den anderen zerstören will, beschädigen will, das ist kein guter Streit, das ist ein toxischer Streit. Und Streit, der signalisiert, hör mal zu, so wie wir im Moment zusammen arbeiten, zusammen leben, das ist genauso in der Ehe. Das funktioniert nicht mehr für die Zukunft. Wir wollen unsere Beziehung verbessern. Gib guten Streit. Streit, der klärt, ich möchte was von dir. Streit, der klärt, ich habe Bedürfnisse. Und Streit, der klärt, hier sind meine Grenzen. Und ich möchte, dass du nicht meine Grenzen verletzt. Und das Dritte, Gewaltlosigkeit. Amen. Bergpredigt. Wir klären unsere Konflikte nicht mit Gewalt. Nicht mit körperlicher Gewalt, nicht mit psychischer Gewalt. Denn Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 5, selig sind die Friedfertigen. Sie werden das Land erben. Amen. Das heißt, in der Familie ermahnen wir uns mit Liebe, mit Sanftmut, mit Ehrerbietung. Das heißt, wie können wir exzellent Orientierung finden in unserem Alltag durch, wir urteilen exzellent, nicht oberflächlich, nicht nach dem Äußeren. Nummer zwei, indem wir nicht heuchlerisch urteilen, indem wir selber ein exzellentes Leben führen. Nummer drei, wir urteilen nicht über Menschen, die außerhalb der Familie sind. Und innerhalb der Familie tun wir das mit Würde, mit Liebe, mit Geduld, so wie du das von deiner Familie auch kennst. Und wir wollen unsere Augen schließen. Preis dem Herrn. Wenn du heute sagst, ich möchte auch exzellent urteilen, es ist mir wichtig, gute Urteile zu fällen in einer Welt, die voller Verwirrung ist, in einer Welt, die voller Lüge ist, dann öffne einfach deine Hände an deinem Platz. Ich würde dich gerne segnen und ich möchte gerne für dich beten, dass Gott dir die Gabe der Geistesunterscheidung schenkt, dass du